Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland. Folge 328, Lukas 19, 1-10.
Reicher Ausbeuter ändert sich. Wie ist das möglich?
Glauben Sie daran, dass sich ein überaus reicher, skrupelloser, betrügerischer Mensch wirklich noch ändern kann? Naja, das Kamel, das durch ein Nadelöhr müsste, auch Jesus hielt das immer für sehr unwahrscheinlich. Aber er betonte auch, dass für Gott nichts unmöglich ist. Und in Jericho zeigt sich dann, was Jesus damit sagen wollte. Kurz, nachdem ein reicher Mann seinem Ratschlag nicht folgen wollte und ihn traurig verließ. Hören wir also dazu die Geschichte von Zachäus. Aus dem Lukasevangelium, Kapitel 19. Und er ging nach Jericho hinein und zog hindurch, und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Da sie das sahen, murrten sie alle und sprachen: Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat herzu und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Hause Heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Jericho ist ein ganz besonderer Ort. Es ist die tiefstgelegene Stadt der Welt. Über 250 Meter unter dem Meeresspiegel. Liegt im Jordangraben, also ein natürlicher Bruch, einer der tiefsten Gräben überhaupt. Ja, und dort war es eben besonders. Dort war es eigentlich immer warm. Und Herodes zum Beispiel ließ auch dort seinen Winterpalast bauen. Tiefer als 20 Grad ging es da eigentlich nicht. Und gut war auch, dass es da reichlich Wasser gab. Da gab es Quellen, starke Quellen sogar, die dann durch ein Wadi da der Stadt zuströmten. Und da wurden auch von den Römern oder von Herodes jetzt in diesem Falle Aquädukte zu der Stadt hingebaut, damit sie ganzjährig mit Wasser versorgt ist. Sie wurde auch die Palmenstadt genannt, weil das war eigentlich so etwas wie eine sehr große, fruchtbare, geradezu blühende Oase. Klar, wer wohnt da? Unter anderem natürlich eine reiche Oberschicht. Das hat auch seine Gründe. Es gab dort eben sehr wichtige Handelswege, die dort überkreuzt wurden. Das war ein Schnittpunkt, zum Beispiel die Jordanüberquerung. Da war auch dann der andere Landteil, der genau da angrenzte. Also war das ein außerordentlich lukrativer Ort für eine Zollpacht, dass man da Zoll einnimmt. Und die Römer hatten das so organisiert, dass sie dort die jeweiligen Zolleinnahmestellen verpachtet haben. Das war für sie aufwendungsfrei. Es musste eine feste Summe abgeführt werden und die sollten dann schon sehen, wie sie zu ihrem Geld kommen. Und das hat natürlich zur Folge, dass die Zöllner dann auch dazu geneigt haben, da möglichst viel zu kassieren. Und diese Neigung, die geht dann bis hin zum Betrug und zur Ausbeutung. Und damit waren die Zöllner logischerweise beim Volk verhasst. Nicht nur, weil sie häufig betrogen haben, sondern weil sie auch sozusagen als Kollaborateure der Besatzungsmacht galten. Ja, die römische Besatzungsmacht war verhasst und wer mit denen zusammenarbeitete, natürlich auch. Ja, und da gab es da in Jericho einen, man kann sagen, Oberzöllner. Vermutlich war das der Chef von mehreren Zollstationen, die er gepachtet hat. Und Merkmal von ihm, dass er sehr reich war. Sehr reich kennen wir auch heute. Das gibt's also damals ebenfalls. Ja, dieser sehr reiche Mann, der hatte ein Begehren, wird das hier genannt. Ein Begehren, Jesus zu sehen. Zetheo heißt das. Eigentlich ist das etwas, was man unbedingt erreichen möchte. Zum Beispiel gibt es zwei, und noch ein bisschen mehr, aber an zwei Stellen wird Zetheo verwendet. Zum Beispiel, wenn Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Alles andere wird euch zufallen. Trachtet als erstes. Das heißt Zetheo. Begehrt das. Oder bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Dieses Sucht ist ebenfalls Zetheo. Suchen, danach trachten, begehren, unbedingt erreichen oder haben wollen. Für ihn war offensichtlich die Frage, wer ist dieser Jesus? Wer ist dann das? Ist das vielleicht der Messias? Zachäus war Jude, war also in all den Schriften ausgebildet. Also er dürfte alles gewusst haben, was diesen Messias anbelangte. Und vermutlich kam er auch als Jude aus einer begüterten Familie, die ihm also alles das als Bildung zugeeignet hat. Ja, jetzt musste er irgendwie auch daran kommen. Er hat offensichtlich gehört, dass Jesus jetzt durch die Stadt zieht. Ja, und er kommt nicht daran. Aus welchem Grund? Naja, ist wohl klar. Die mögen ihn nicht. Und wenn sie so eine dichte Phalanx bilden am Rande, dann kommt er nicht durch. Und da lassen sie ihn auch nicht durch. Also er muss irgendwie vermutlich raus aus der Stadt, da wo die Wege breiter sind. Aber da stehen sie auch alle offensichtlich, denn sie wissen ja, woher er kommt. Und da sind aber auch Bäume am Rande. Und da gibt's einen Maulbeerfeigenbaum, eine Sykomore. Das ist so ein Baum, so ein fast immer grün, sehr stämmig, ausladende, sehr feste Äste, auch sehr leicht zu ersteigen für so einen kleinen Mann wie den Zachäus, ist das wichtig. Und da oben kann er hochklettern und da kann er sich eigentlich auch ganz gut verstecken. Ja, und wir wissen ja, kleine Männer, die haben häufig ein Bedürfnis, da irgendwie ihre Kleinheit zu kompensieren. Und wie sie das machen, wissen wir meistens auch. Und das macht ihn natürlich auch doppelt verhasst. Aber wir müssen uns doch schon mal fragen, was treibt diesen kleinen Mann dazu, jetzt unbedingt diesen Jesus sehen zu wollen? Zöllner müssen, damit sie das ergattern, was sie da ergattern, ziemlich intelligent sein. Sie müssen willensstark sein, sie müssen gut vernetzt sein, sie müssen die richtigen Leute kennen, das ist klar. Vielleicht müssen sie auch manchmal schmieren. Jedenfalls sind sie ja erfolgreich. Das war natürlich Zachäus auch. Jüdisch gebildet, gute Beziehungen zur Oberschicht. Zur Oberschicht eben, aber vom Volk verhasst. Also einsam im sozialen Sinne war er sicherlich nicht. Er konnte vermutlich Feste feiern und hat dann die anderen eingeladen und so etwas. Aber er wurde verachtet. Wenn man so in einem solchen Außenseiterzustand ist und vor allen Dingen, wenn man dann verachtet wird, was ist dann die normale Reaktion? Ist doch klar, eine Gegenverachtung. Dieses blöde Volk. Ja, und was macht man dann, um dieses Gefühl von Minderwertigkeit, das dadurch vermittelt wird, zu übertönen? Man versucht, das Leben zu genießen, man feiert seinen Reichtum, stellt ihn auch zur Schau in irgendeiner Form. Aber offensichtlich ist das bei ihm nicht alles. Irgendwo bleibt etwas übrig, ein nagendes Empfinden des Mangels, eine Art von innere Leere, die keine Erfüllung findet. Vielleicht hat er eine schöne Frau, ja, und mit Sicherheit hat er ein schönes, luxuriöses Haus. Aber alles das, was er hat, verschafft ihm keine Befriedigung, keine wirkliche Zufriedenheit. So etwas wie eine innere Einsamkeit, eine Art von Unglück, letztendlich sogar ein gewisses Gefühl von Verlorenheit. Also irgendwie ist er, was sich selbst anbelangt, doch ganz schön nah dran an seiner eigenen Wahrheit. Ja, und dieser Jesus, was hat er von ihm gehört? Ja, dass das ein Mann ist mit einer beeindruckenden Wortmacht, gleichzeitig von einer umfassenden großen Güte und Freundlichkeit, das wird immer wieder erzählt. Und er kann alle heilen, ohne großen Aufwand, einfach mit Worten. Das könnte doch der Messias sein. Und Messias heißt nicht umsonst, jetzt erst einmal der Gesalbte, aber der Gesalbte ist der Inbegriff des Befreiers, des Erlösers. Und Zachäus braucht eigentlich auch Erlösung. Und irgendwie hat er eine Sehnsucht nach jemanden, der ihn befreien könnte aus seinem Elend. Also eine Sehnsucht nach dem Heiland. Und dann wird es ihm auch letztendlich egal, was die Leute von ihm denken. Er klettert auf diesen Baum und macht sich zum Affen. Das ist jetzt auch egal. Und da oben kann er sich verstecken. Da ist er fast unsichtbar. Und jetzt kommt dieser seltsame, dieser unfassbare Augenblick. Jesus sieht Zachäus. Er sieht ihn nicht nur außen so zwischen den Blättern, sondern er sieht ihn vor allen Dingen innerlich. Er sieht sein wundes, sein bedürftiges, sein verzweifeltes und sehnsüchtiges Herz. Es gibt zwei Psalmstellen, die in irgendeiner Weise das wiedergeben, nämlich Psalm 34, 19 zum Beispiel. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Die zweite Psalmstelle ist Psalm 51, Vers 19. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist. Ein geängstetes, zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Ja, angesichts dessen können wir ja vielleicht noch einen etwas tieferen Blick in das Herz von Zachäus werfen. Es ist so etwas wie eine geradezu schmerzhafte Ahnung seiner Falschheit, seiner Lieblosigkeit, seiner bisherigen Gemeinheit anderen gegenüber. Also eigentlich all dessen, was man so oberflächlich Schuld nennt. Nun gibt es gegenüber der Schuld auch Schuldgefühle, klar. Da gibt es zum Beispiel die falschen Schuldgefühle, das ist die Angst vor Bestrafung. Wenn man da keine Angst haben muss, dann hat man auch keine Schuldgefühle. Aber es gibt auch die echten Schuldgefühle. Das ist nicht die Angst vor Bestrafung. Das ist die Erfahrung der inneren Beschaffenheit. Denn das, was wir als Schuld bezeichnen, ist letztendlich ein Ergebnis unseres Tuns und Wollens, eine innere Zerrüttung. Und wir erleben praktisch unsere innere Bestraftheit direkt und unmittelbar. Und damit wird Schuld zu so etwas wie Schmerz. Und dieser Schmerz wird zu einer Sehnsucht, nach einer Sehnsucht nach Erlösung und nach Befreiung. Ja, und genau dafür ist Jesus ja gekommen. Deswegen kann seine Liebe auch gar nicht anders, als sich dieser Sehnsucht zuwenden. Und deshalb sagt er als erstes Zachäus. Er spricht ihn an. Diese persönliche Ansprache ist das Wesen der Liebe. Immer wird mit Namen angesprochen. Auch im Alten Testament wird immer mit Namen angesprochen. Die Person ist unendlich wichtig. Und dann sagt er, ich muss heute in deinem Haus einkehren. Ich muss. Nicht nur ich will. Ich muss. Etwas in mir ist so stark zu dir hin, dass ich gar nicht anders sagen kann, als ich muss. Er hätte es ja nicht sagen müssen. Aber er hat es gesagt. Ich muss heute in deinem Haus einkehren. Ich muss zu dir. Ich spüre, dass ich zu dir muss. Die Antwort bei Zachäus ist ganz klar. Das ist ein innerer Jubel. Das ist eine unbändige Freude. Natürlich eilt er voraus, um alles herzurichten. Ja, um Jesus und seine Jünger aufzunehmen. Und hier ist wirklich ein Wort verwendet, aufnehmen. Das ist nicht nur einfach bewirten oder so etwas. Aufnehmen, das ist mindestens eine Übernachtung, vermutlich mehrere. Ja, das erzeugt aber, weil alle das mitbekommen haben, und das geht natürlich wie ein Lauffeuer durch den Ort, das erzeugt Unwillen, das erzeugt Ärger. Bei diesem Sünder kehrt er ein. Interessant ist, dass es da mehrere Stellen gibt, in denen Jesus diesen Ärger erzeugt. Ich will mal eine nennen, da ist er bei einem Pharisäer eingeladen, der ihn würdigt, und da essen sie miteinander, und sie essen natürlich jetzt so, wie Römer essen, so auf der halb, oft seitlich, auf einer Liege liegend. Da kommt eine Frau und sie benetzt seine Füße mit ihren Tränen. Sie trocknet sie mit ihren Haaren ab und dann salbt sie seine Füße. Das ärgert den Pharisäer. Er verkneift sich, das was zu sagen, aber er denkt sich, was, das kann doch kein Prophet sein. Das ist doch eine Sünderin. Und interessant ist die Antwort von Jesus. Ich werde sie mal vorlesen. Er sagt zu dem Pharisäer, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen genetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die an, die mit zu Tisch saßen, und sprachen bei sich selbst, wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Frieden. Frieden ist eine innerste Angelegenheit, Herzensfrieden. Und er hat ihr diesen Frieden geschenkt. Frieden, der offensichtlich so etwas wie Vergebung ist. Wenn die Liebe zu Jesus entzündet wird, dann scheint das eine unglaublich heilsame Wirkung zu haben. Und diese heilsame Wirkung, die heilt die zerschlagenen Herzen. Gehe hin in Frieden, sagt er. Heilung ist tatsächlich die wahre Vergebung. Vergebung ohne Heilung ist irgendwie nur ein Verwaltungsakt. Aber die Heilung ist das Entscheidende. Also es geht nicht um einen Kontoausgleich in irgendeinem Schuldbuch, sondern es geht um eine Neuwerdung aus dieser entzündeten Liebe heraus. Und genau auf die gleiche Art und Weise ist jetzt Zachäus wirklich geheilt worden. Und er will den angerichteten Schaden sofort wieder gut machen. Und er macht das sogar mehr, als das mosaische Gesetz vorschreibt. Da geht es ja um Schadenersatz und da geht es auch um eine Strafzahlung. Und bei denen, die dazu gezwungen werden, nur bei denen müssen sie den vierfachen Satz bezahlen. Aber er wird nicht gezwungen, er macht das völlig freiwillig. Aber er will den vierfachen Satz als Strafzahlung bezahlen. Und Jesus sagt etwas Wunderbares. Heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Wichtig ist das Wort heute. Heute, das ist das Wesen von Heil. Wenn Jesus zu dem Benachbarten am Kreuz sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein, dann ist das immer heute. Jedes Heil ist immer heute und immer sofort. Es ist eine unmittelbare Wirksamkeit aus der Liebe Christi. Ja, Zachäus hat eine radikale Umkehr erfahren. Und das bedeutet, dass seine innerste Motivation, sozusagen die Quelle seines Lebens, in ihm wie ausgetauscht ist. Er ist wirklich ein neuer Mensch geworden. Und das kann man Wiedergeburt nennen. Ja, dieses Neuwerden ganz von innen heraus. Und das ist gleichzeitig Befreiung. Und das ist auch Jubel. Und interessant ist ja, dass dieser Jubel dann ziemlich weit geht. Ja, Jesus bei seinen Gleichnissen, wo es darum geht, etwas wiederzufinden, das ist dann der Jubel im Himmel. Mehr über einen wiedergefundenen Sünder als über 1000 Gerechte. Dankbarkeit ist auch eine Folge davon. Das Verlorene wird auf diese Art und Weise gerettet. Und jetzt ist Zachäus ja genetisch betrachtet ein Jude, klar, also ein Sohn Abrahams. Aber eigentlich ist Abraham ja der Vertraute Gottes und das, was aus seinem Volk entstehen sollte, ist auch ein Vertrauen zu diesem Gott. Und insofern ist er wieder zu einem wahren Sohn Abrahams geworden. Das ist das, was Jesus damit ausdrücken will. Hier haben wir jemanden, der wirklich wieder dorthin zurückgekehrt ist, wo Gott selbst sein Volk für sich haben möchte. Denn das Ursprungsvolk Gottes ist ja berufen zum Segen für alle Völker. Das ist auch das primäre Ziel von Jesus. Er fängt also dort an, wo Gott auch angefangen hat, bei seinem eigenen Volk. Und dann erst wird das entsprechend erweitert. Und er beschreibt sich am Schluss als Menschensohn, ganz eindeutig. Und der Menschensohn, das ist eine himmlische, eine mächtige Erlösungsgestalt. Und dieser Menschensohn, sagt er, direkt und unmittelbar ist gekommen, um das Verlorene zu retten. Aber Verlorenes zu retten, kann man mit allen möglichen Mitteln. Man kann es versuchen mit Macht und mit Zwang. Und die göttliche Macht ist unendlich, also könnte er alles Verlorene mit Macht und mit Zwang retten. Er tut es aber nicht, sondern sein Rettungsmittel ist ganz allein die Macht der Liebe. Und hier bei Zachäus wird das so deutlich. Sobald die Liebe in ihm entzündet wird, verändert sich alles. Und das ist bei uns ganz genauso.